willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Achso, ja, und ich kann alles schneiden und so weiter und so fort, ne? Easy. Hello, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass du wieder zuhörst, freue mich auf die Folge heute, denn mein heutiger Gast und ich kennen uns jetzt mittlerweile, ich glaube auch seit anderthalb Jahren, wir sind gemeinsame Co-Hosts bei der SDS of Germany Masterclass gewesen und haben uns da mal bei irgendeinem Dinner, glaube ich, kennengelernt und seitdem ist da ein sehr guter Austausch entstanden. Zum einen haben wir beide damals an HR verkauft und haben natürlich einfach viele gemeinsame Themen. Zum anderen, glaube einfach immer ein sehr, sehr guter, wertvoller Austausch und einer der Charaktere, die ihr auf LinkedIn seht, vielleicht auch mal den Finger in eine Wunde legen, vielleicht auch ein bisschen polarisieren und anecken. Und es macht viel Freude, da auch den Content zu verfolgen. Insofern, lieber Tolga, freue mich erstmal sehr, dass du da bist und dass wir uns heute mal austauschen, dass du die Zeit gefunden hast für den Podcast.
Danke für die Einladung, die lieben Worte. Ja, ist schon, glaube ich, sogar 2,5 Jahre her, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Kann sogar sein. Ja, da beim vegetarischen Dinner in Berlin haben wir uns gesehen und hat leider nicht geklappt immer mit den Terminen, aber ja, gebe ich alles gerne zurück. Immer sehr guter Content, sehr guter Austausch mit dir, alles sehr cool, sehr werthaltig. Ja, nicht einfach nur, hey, wie geht's, lass mal was machen, sondern ich habe sehr viel von dir und auch von deinen Kollegen gelernt, was SaaS und Software-Sales angeht. Also von daher bin ich auch heute sehr glücklich, dass ich dabei sein darf.
Mega. Und auch einer Co-Podcast-Host sozusagen mit seinem Game-Changer. Tolga, für die 2, 3 Leute, die dich entgegen meiner Annahme vielleicht noch nicht kennen, noch nicht gesehen haben, möchtest du nochmal 2, 3 Sätze sagen zu dir, wer du bist, was du machst?
Mein Name ist Tolga Zina, ich bin 45 und Managing Director der Firma Rheinwest HR Solutions. Irgendwann hat man, es gibt so inoffizielle Listen, ich glaube, wir sind mittlerweile Deutschlands bekannteste Recruiter und HR-Beratung. Möchte ich mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben, aber wir machen ein bisschen Content, also eigentlich täglich. Wir haben LinkedIn in der Pandemie für uns entdeckt, wie viele andere auch, und das funktioniert ganz gut. Beraten viele Firmen oder überwiegend nur Firmen im Bereich HR. Und haben unseren Ursprung in der HR-Welt im Headhunting angefangen und machen jetzt viel mehr Beratung und zeigen oder beraten Unternehmen bei den Themen, die halt wichtig sind. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um, hole das Beste aus ihnen raus, kann Performance steigern und so weiter. Das dazu.
Mega cool. Du, auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste habe, bevor wir reinsteigen. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit, ich sag mal im Vertrieb ist, aber vielleicht dann bei dir auch im Unternehmertum und wie du damit umgehst?
Ich habe mehrere. Ich habe tatsächlich mehrere, weil ich auch eine Vergangenheit im Vertrieb habe. Ich habe 13 Jahre lang Vertrieb bei Banken gemacht und dann auch noch Spezialbanken, also Asset Finance, Commercial Finance, Private Equity. Ich habe Geld verkauft, ich musste Unternehmen kaufen, in Wert steigern und verkaufen und auch alles mit sehr, sehr großen Zahlen, schnell 8-stellig oder 9-stellig. Ich hab mehrere unpopular opinions. Das erste ist, dass selbst das stärkste Produkt oder der beste Service in vielen Fällen nicht das Hauptargument für einen Kunden ist, warum er oder sie kauft. Habe ich sehr oft erlebt, du kannst das beste Produkt haben zum besten Preis, du kannst die beste Dienstleistung haben zum besten Preis, mit der besten Delivery und dem besten Proof. Und trotzdem wirst du Leute haben, die sagen nein. Und umgekehrt aber auch, ne, du kannst ein mittelmäßiges Produkt haben und die Leute sagen, ja klar, gib her, ich kaufe das zu einem erhöhten Preis. Da gibt es, glaube ich, wissenschaftlich auch keine Gründe. Es ist halt immer eine Frage von Timing. Es ist eine Frage von gefühltem Schmerz. Aber das ist so eine unpopular Opinion, die ich habe. Ich habe ja extra mir vorher Gedanken gemacht, weil ich wusste, dass so etwas auf mich zukommen wird. Zweitens ist tatsächlich, viele kennen das, du wirst öfter ein Nein hören als ein Ja. Und das ist, glaube ich, auch vollkommen okay. Du musst ja nur, wenn du das Ja findest, musst du vielleicht irgendwann mal Gedanken machen, wie du an das Jahr gekommen bist und das einfach multiplizieren. Aber es wird vielen Nachwuchskräften im Vertrieb immer suggeriert, es ist einfach, das Produkt ist so cool, der Markt ist so easy, der Preis ist, das kauft eigentlich jeder, ist ein No-Brainer. und trotzdem hörst du ein Nein. Genauso wie nicht jeder potenzielle Kunde wird auch Kunde bei dir sein. Das ist, glaube ich, auch eine mathematische und eine Momentum-Geschichte. Der ganze Markt ist zwar vielleicht in deiner Wahrnehmung auf dich angewiesen, aber die Zahl derer, die am werden, unterscheidet sich von dem Potenzial. Und ich finde immer ganz cool, wenn so Leute B2C oder D2C-Produkte machen und sagen, unser Markt ist 1 Milliarde Kunden groß und wenn wir davon 0,1% haben, dann reicht das. Ey, die erreichst du nicht. Die haben nicht das Geld, nicht die Zeit, die findest du nicht, die wollen dich nicht, die mögen dich nicht, die mögen deine Frisur nicht, die mögen dein Aussehen nicht. Ja, also so kann man keine Strategie machen. Aber die wichtigste unpopular opinion ist tatsächlich, egal wie gut du bist, egal wie gut, wie schlecht, wie günstig, wie teuer du bist, Entscheidungen sind oft politisch und oder sein Preis getrieben. Hat wenig mit dir zu tun. Du hast viel weniger Macht an einigen Stellen, als du glaubst. Wenn du den Kunden hast, der dein Produkt braucht und du bist der Einzige, der dieses Produkt hat und du kannst deinem Kunden vorführen, dass sein Unternehmen oder sein Bedürfnis gestillt wird, die Situation wird sich verbessern, egal was. Also es gibt wirklich keinen Grund gegen dein Produkt. Kann es sein, dass er es trotzdem nicht kauft? Er darf nicht, er will nicht. Es gibt eine politische Entscheidung, es gibt eine sympathische Entscheidung für oder gegen dich. Und das muss man akzeptieren. Und wenn du die Sachen runterbrichst, dann ist dein Markt dann vielleicht doch nicht mehr so groß oder die Kaufkraft ist vielleicht doch nicht mehr so groß. Und das sind so meine Sachen, die ich in meiner Karriere immer beobachtet habe. Und ich kann heute mit 45 sagen, ich habe Gott sei Dank irgendwann in meinen frühen 30ern gelernt, das liegt nicht an mir. Es gibt so Situationen, da bin ich machtlos. Ja, wenn es politisch intern ist, ich kenne nicht alle Stakeholder, kann auch nicht alle kennen, weiß auch nicht, wie die zueinander stehen. Ich bin eigentlich richtig cool in dem, was ich mache und wenn die Leute nicht kaufen, dann kaufen sie nicht, dann ist meine Aufgabe einfach den nächsten Kunden zu suchen und wahrscheinlich kommt der andere wieder zurück oder nicht, dann ist das einfach so. Ich glaube an Momentum und an Mathematik im Sales, aber ich glaube, da werden wir später noch drüber sprechen.
Mit Sicherheit. Ich glaube, mein Take dazu ist immer, und du hast natürlich mit allem, was du sagst, in gewisser Weise recht. Auf der anderen Seite ist es ja an uns, auf der einen Seite zu entscheiden, mit wem wollen wir arbeiten, mit wem sprechen wir und mit wem nicht, wo investieren wir Zeit und Energie rein, wo lassen wir das lieber sein, Stichwort, ne, wer ist der passende Kunde? Und das gesagt, ne, der perfekte Kunde zum falschen Zeitpunkt ist eben der falsche Kunde. So, Punkt. Und das Zweite ist, ich glaube, wir können trotz alledem viel tun, eben das Momentum auf unsere Seite zu bringen, die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite zu bringen, sei das, dass wir Roadblocks aus dem Weg räumen, und es dem Kunden einfach machen zu kaufen, sei das, indem wir vielleicht auch dem Kunden die Erkenntnis zu, was ist denn für ihn eigentlich der richtige Weg, das richtige Produkt, erleichtern. Und ich glaube, den Fehler, den wir zum Beispiel viel machen, ist, also wir reden viel über Produkte, über Benefits, über Features, Funktionen, das ist alles schön und gut, aber also du hast selten den Fall, dass du jemanden anrufst und sagst, hey, ich habe Produkt ABC, und der Kunde sagt, hey, genau das brauche ich gerade. Ich suche zufällig gerade. Keine Ahnung, wie kommt das vor? 2%, 3% der Kunden sind vielleicht in der Stage?
Ich würde sagen, in meinen 20 Jahren, die ich 20, 25 Jahren, die beruflich aktiv bin, kann ich das an 2 Händen abzählen, wie oft das vorgekommen ist. Genau. Und man wundert sich ja auch dann, dass man sagt, okay, scheiße, der will wirklich jetzt sofort kaufen. Ich muss gar nicht das abspulen, was ich mir vorgenommen habe. Ja, okay, ich mache Papierkram fertig, dann ist gut. Aber du hast recht, es kommt halt so selten vor.
Ja, aber ich meine, selbst wenn du das du anrufst und sagst, hey, du bist sofort eigentlich im Vergleich, weil der gerade sich eine andere Lösung beispielsweise anguckt, die das Ähnliches macht, ne, also Marktbegleiter, sondern ich glaube, das Wesentliche zum Beispiel dann ist auch, allein wenn wir mit einer problembasierten Sprache reingehen und versuchen, ein Problem zu entdecken, zu verstehen, so, das ist super, klingt immer so basic, ist super eigentlich gar nicht, ein bisschen komplizierter, aber dass wir dann halt die 30%, die potenziell in unserem Markt drin sind, auch eben zu diesen Interessenten machen können. Und ich glaube, das ist zum Beispiel dann mein Take dazu.
Es gibt ja noch ganz, ganz viele Sachen. Du verkaufst ja nie das Produkt. Nie. Du verkaufst dich immer mit. Und das ist manchmal anstrengend. Es kommt auf einen bestimmten Verkaufstypus an, also für bestimmte Personentypen, Charakterkombinationen. Ist Sales, egal ob du in der Gruppe bist oder nicht, am Ende ist es eine sehr einsame Geschichte, ne? Und die ist halt auch belastend. Die kann dich mental fertig machen. Da gibt es echt ganz viele Geschichten. Du hast immer so eine Blackbox. Du weißt auch nie wirklich, warum der Kunde nicht gekauft hat, weil er dir nie die volle Wahrheit sagt. So, wenn du das alles mal reinnimmst, dann ist es, du hast nicht so viele Möglichkeiten. Also du musst Mathematik machen. Ich rede immer von Momentum. Ne? Irgendwann hast du diesen einen Treffer. So, jetzt kannst du eine Quote ableiten. Kann sein, das war mein 20. Call und dann habe ich meinen Treffer. dann wirst du wahrscheinlich beim 40. wieder einen Treffer haben, beim 60. wieder. Dann kannst du daran optimieren. Oder es war eine Branche, oder es war die Jahreszeit, oder es war der Monat. Also du musst halt, ich sage immer, man muss eine Stellschraube finden und dann kann man sich rantasten. Aber wie du es am Ende sagst, gehe ich mit einer Problemsprache rein, muss ich aber auch die Probleme kennen. Nicht die Standardprobleme, ich muss Businessmodelle verstehen. Ne? Gehe ich mit einer positiven Sprache rein, dass ich so eine Gewinnermentalität habe, so nach, dann machen ja viele Aktienberater oder haben sie in den 80ern gemacht, diese ganzen Drucker. Die Aktie wird abgehen, willst du nicht dabei sein, was bist du für ein Mann, ja, willst deiner Familie nicht was bieten, dann sagt der Typ so, ja, okay, ich kaufe 1000 Aktien, was für 1000 Aktien, du musst 10.000 kaufen, so, und dann lässt du dich da überzeugen, hat auch lange geklappt, hat er auch viele Millionäre gemacht auf beiden Seiten, ne? Aber du musst es erstmal finden und du musst dieses Gespür für diesen Zeitgeist haben, wie verkaufen wir denn heute? Es gibt LinkedIn, es gibt TikTok, es gibt Insta, wir haben eine Überflutung an Informationen und da seinen Platz zu finden und sein Closing zu machen, wird nicht gerade einfacher im Moment.
Heute ist das wahrscheinlich bei Krypto. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt, ne? Und zwar, und ich finde das sehr, sehr wichtig, Kunden sagen dir auch nicht immer die Wahrheit. Weißt du, gerade wenn wir Deals verlieren, sagen, das ist immer so oft gehört, I lose or I learn, weißt du? Aber ist das wirklich so? Nee, du verlierst und wenn
lernst
du nicht...
Nicht viel.
Ja, genau, weil du lernst natürlich irgendwie vielleicht was du hättest anders machen können, wenn du darüber selbst reflektierst, fair enough. Aber dieses, wir geben mal eine Lost Reason im CRM-System ein, ist in vielen Fällen einfach immer eine gefühlte Realität des Vertrieblers oder der leichte Weg, den der Kunde dir vielleicht noch gesagt hat, ja, nee, sorry, ihr seid einfach zu teuer. Also einfach, weil wir nicht ins Gespräch gehen wollen über die eigentlichen Beweggründe, weil der Kunde wird dir ja auch nicht sagen, hey, Chris, du hast einfach dein Buying Center falsch verstanden und ich war am Ende gar nicht der Entscheider, sondern diese Person da hinten hat am Ende die und die Frage gehabt, die wir nicht beantworten konnten. Und hey, die da haben eine bessere Beziehung, weil, I don't know, der Geschäftsführer von dem Laden ist der Cousin von unserem Gründer. Darum hast du den Deal verloren. So, die Infos kriegst du ja nicht.
Kriegst du nicht. Kannst du natürlich verlangen. Du kriegst nie alle Infos. Ich habe es vorgestern noch erlebt. Tatsächlich, true story. Geschäftsführerin vernetzt sich mit mir bei LinkedIn und schon in der Verlinkung steht so ein paar Signale, ne? Also nicht latente, sondern hey, wir haben gerade da und da und da ein paar Herausforderungen. So, ich sage, ja, cool, das ist tatsächlich unser Thema oder uns in unsere Themen, können wir was machen, lass mal quatschen. Und ich bin da wirklich so nicht pushy. Wir schauen mal. So, lass mal reden und dann schauen wir mal. Und dann schreibt sie, ja, aber nicht mit mir, sondern mit meinem HR-Leiter. Kannst du den bitte mal anschreiben? Sag, ja, klar, kann ich machen. Sie gibt mir den Namen und so. Ich schreibe den an, schreibt er zurück. Nee, im Moment ist alles fein. Wir brauchen keine Unterstützung. Der weiß noch gar nicht, was wir können, wie wir es machen, womit wir es machen, wie lange es dauert, was es kostet. Der weiß nichts und sagt, nee, im Moment ist alles fein. Heißt, der ist nicht informiert, der will gar keine externe Hilfe. Vielleicht hat die Chefin ihm das Gefühl gegeben, er kriegt es nicht gebacken und jetzt kommen Profis, kann ja auch sein. Der hat noch nicht verstanden, dass wir ihm helfen und ich gar nicht seinen Job will. Also so viele Sachen und er sagt so, im Moment ist alles fein. So habe ich dann gesagt, okay, wenn alles fein ist, ne, deine Chefin sagt was anderes, cool, so wenn mal nicht alles fein sein sollte, dann sag mir Bescheid. Da kann ich jetzt was lernen. Was lerne ich daraus? Beim nächsten Mal, wenn mich ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin anschreibt, frage ich ein paar Mal nach, wie ist die Situation, was weiß die HR schon, bla bla bla. Kann ich ein bisschen nachbohren, ob es hilft, weiß ich nicht. Aber ja, du hast nie die volle Wahrheit. Musst du auch nicht, die Leute kennen dich ja nicht. Ne? Die werden dir, die sind ja auch keine Info schuldig. Also da müssen wir so genau. Ein bisschen befreien von der ganzen Geschichte.
Ja, ich finde nur immer das vom Mindset sehr wichtig, als Punkt einfach zu sagen, hey, der Kunde wird dir, warum sollte der Kunde dir immer die volle Wahrheit sagen? Der Kunde geht den Weg des geringsten Widerstandes. Das merkst du daran, dass irgendwie also die größte Lost Reason im CRM heißt irgendwie Went Dark, gecovert als, hey, der Kunde ghostet dich, weil er dir nichts mehr sagen will und dem Gespräch aus dem Weg geht oder indem wir einfach Termine absagen, ohne dann irgendeine Info hinterher zu schicken oder Sonstiges. Sofern, was ich spannend finde, Tolga, wie kommt man aus dem Sales und auch erfolgreich im Sales und wird HR-Berater?
Ja, ich will gar nicht lange aufholen, aber ich habe tatsächlich im Sales damals mir ein Team aufbauen dürfen, sehr jung. Hatte das Glück, dass ich sehr jung befördert wurde aus dem Sales heraus. Habe einmal ein Sales-Team geerbt, was viel älter war als ich, in einer Banknische, die sehr mit Ellbogen, Egos und so getrieben ist. Und habe da Tatsächlich gute Arbeit gemacht, aber das ist halt auch eine Persönlichkeitssache. Ne? Der nächst Jüngere war 20 Jahre älter als ich. Das war der zweitjüngste nach mir in dem Team. Der älteste Vertriebler war älter als mein Vater damals. Den machst du auch nichts vor. Ne? Die fahren alle dicke Autos, tragen dreiteilige Anzüge und dann kommt so ein mit 20-jähriger Teuger, weil der Vorstand gesagt hat, so, das wird jetzt der Head of Sales. Also das hat ein paar Monate gedauert und ich habe es natürlich genauso gemacht, wie man es machen sollte. Ne, habe mich hingestellt, ich weiß es nicht besser als ihr, ihr müsst mir helfen, dafür kämpfe ich eure Kämpfe, die ihr nicht kämpfen wollt und so weiter, bla bla bla. Und dann wurde ich, und das lief und ein Jahr darauf wurde ich dann nochmal befördert, aber dann nicht nach oben hin, dann musste ich ein neues Produkt, ein neues Team aufbauen und das Team wollte ich nach meinen Regeln aufbauen. Coole Leute, die Performance machen, ich will mit denen nicht über Überstunden reden, ich will mit denen nicht darüber reden, warum wir was machen. Ich habe Bock auf Leute, die Bock haben. Damals war aber, wir reden von 2005, 6, 7 so, ne? Und habe 5 Headhunter angerufen, die Top 5 in Deutschland. Und die haben mir alle erzählt, was ich brauche und keiner hat mich gefragt, was ich will. Keiner. Und ich habe 4 Leute gefunden, meinem Gusto, die alle bei uns in der HR durchgefallen wären, aufgrund von Abschlussnote, aufgrund von Vita. War eine Hotelfachdame, ich habe das live miterlebt, ich kam selber in das Hotel, sie war am Lächeln spätabends, wurde dumm angepappt und hat Leistung gebracht. Wenn jemand nach einer 12 Stunden Rezeptionsschicht immer noch lächeln kann und einem Idioten die gesamte negative Energie nehmen und alles positiv umwandeln kann, die ist gut. Ich hatte jemanden, dessen Eltern einen Gasthof hatten, der Junge war dran gewöhnt, immer zu arbeiten. So lange Rede, kurzer Sinn, haben ein Team aufgebaut, an der HR vorbei, ohne Headhunter, aber damals haben mich die Headhunter gestört und dann habe ich gesagt, ich mache das irgendwann selber. Also diese Idee ist tatsächlich in meinen Mit-20ern entstanden und habe irgendwann den Absprung aber auch gemacht, weil ich einfach keine Lust auf dieses virtuelle Geld hatte. Also ich habe Factoring gemacht und Commercial Finance und Private Equity. Werte schaffen, investieren und Wetten eingehen und irgendwann war mir das einfach zu blöd. Und es gehört auch dazu, dass du in der Private Equity auch ein Unternehmen kaufst und platt machst oder filetierst. Kann man mögen oder nicht. Und ich habe, weiß nicht, verheiratet, bin Papa geworden und so weiter. Hab gesagt, ich habe gar keine Lust auf sowas. Aber Menschen hat mich immer interessiert. Ich konnte das schon immer und habe gesagt, das ist ja auch Verkaufen am Ende des Tages. Mit einem vernünftigen Ziel, richtige Menschen auf den richtigen Job, mit den richtigen Fähigkeiten dafür sorgen, dass Unternehmen besser mit Mitarbeitern umgehen und habe mich dann in meinem besten Jahr mit dem höchsten Bonus, den ich je hatte, natürlich dann verabschiedet und hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich wieder in diese Gehaltsklasse kam, aber bin das bewusst eingegangen und habe eine Wette auf mich selber gemacht und gesagt, ich habe jetzt so viel Druck finanziell, dass das klappen muss und so richtig der Durchbruch kam tatsächlich in der Pandemie dann. Mit Umstellung auf Homeoffice und so. Und geht es in eine Richtung, Gott sei Dank. Hat auch seine Probleme und Schwierigkeiten, keine Frage. Das Buying Center für HR-Produkte ist die Katastrophe. Aber er macht irre viel Spaß und von daher.
Sorry, dass ich da lache. Es ist so die Erinnerung, die ich eben bei Spark selber gemacht habe, die mich auch komplett überrascht hat. Auch von anderen Unternehmen, die eben im HR-Bereich oder an HR verkauft haben, immer wieder höre, wie schwierig es eigentlich ist oder wie viel Glück man haben muss, an HRler zu geraten, die A, Entscheidungen treffen wollen, was verändern wollen und die auch keine Angst davor haben, in Zahlen gemessen zu werden.
Spark hat ja ein geiles Produkt. Ne, es gibt ja viel, viel schlechtere Produkte, also viel, viel, viel mehr Produkte, die einfach schlecht sind. Ja, ihr hattet ja damals auch ein geiles Produkt oder Spark hat es, glaube ich, immer noch, ne?
Davon gehe ich aus.
Ja, also der Bedarf an HR-Lösungen ist enorm. HR hat aber eine Sache, die viele andere auch haben, in einem verschobenen Zyklus. Und zwar war es irgendwann mal fancy und cool, alles zu automatisieren, was gut ist. Aber an der falschen Stelle. Leute automatisieren Dinge, die sie nicht brauchen, weil sie keinen Bock auf die echte Arbeit haben. Also du kannst natürlich automatisieren, CRM-Software für Bewerber. Bewerber kommt rein, kaltes Lied. Bewerber wird kontaktiert, ist warm. Ne? So nach diesem Prinzip. Dann schiebst du den immer weiter und ins Interview. Aber du darfst dieser Geschichte seine Menschlichkeit nicht nehmen. Also ganz besonders in der HR musst du immer diese menschliche Note reinbringen und darfst sie nicht nehmen. Aber viele haben sie einfach rausgenommen, haben sie auf die Software verlassen. Die Geschäftsführung sieht die Ergebnisse nicht, schimpft dann einmal, zweimal und beim dritten Mal kommst du dann an mit Sparks damals, ja, und dann sagen die, ja, gerade nicht so, wir brauchen das, aber gerade können wir das nicht. Ne? Politische Geschichte, weil intern gibt es ein paar Probleme. Unsere Lösung ist teuer. Wir liegen im mittleren fünfstelligen Bereich aufwärts. Und garantieren, um es mal einzugrenzen, wir haben ein
eigenes Employer Branding Programm, wir haben ein Corporate Influencer Programm und wir haben ein 8-Stufen Modulsystem, alles als ein Produkt, wo wir von Employer Branding bis Personalstrategie alles zeigen mit Videos, Templates, Live Calls, Handlungsempfehlung und einem 30-Tage-Plan. Also immer 30 Tage, alles umsetzbar. Deine HR wird weitergebildet, deine Leute, deine Mitarbeiter werden weitergebildet. Also wir garantieren die Verbesserung der Personalstruktur durchgängig alle Unternehmen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, läuft bei uns scheiße, kaufen wir aber nicht.
Ja.
Und das ist halt so, wo ich sage, will ich an Head of HR verkaufen? Und wir machen das immer wieder. Wir gehen oft über die Geschäftsführer, die dann sagen, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Wir kaufen das jetzt einfach. Und das ist dann natürlich dann, wo ich sage, geil, HR und Geschäftsführer arbeiten, sprechen offensichtlich nicht miteinander. HR Buying Center sind sehr, sehr wie ein Flickenteppich. Mal kannst du an die verkaufen, mal nicht. Mal haben sie ein Budget, mal nicht.
Ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die damit gestruggelt haben. Du verkaufst ja nun auch sehr erfolgreich an HR zumindest als Teil des Buying Centers. Hast du einen Tipp an jemanden, der HR als Zielpersona hat und vielleicht auch genau damit struggelt, wie man es schafft, ohne jetzt die Antwort vorzugeben, vielleicht besser an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, was ist wichtig, wenn man eine HR verkauft? Vielleicht so. Und ich weiß, man kann darüber Stunden reden, aber...
Ja, eben. Ne? Was immer wichtig ist, ist natürlich die Lösung zu zeigen, also das Ergebnis, wie es am Ende aussieht. Das Ding ist, an wen verkauft ihr denn und wie ist das Problem, was ihr bedient, diesem Unternehmen gewichtet? Also alle suchen sie Mitarbeiter. Es ist ein Unterschied, ob ich an ein Unternehmen verkaufe, was innerhalb oder eine Vakanzzeit von 20 Tagen hat. Weißt du, der ist dran gewöhnt, den stört das nicht. Der hat auch kein Problem damit und den überzeuge ich nicht, wenn ich sage, ich kann die Vakanzzeit von 20 auf 10 Tage kürzen. Das interessiert niemanden. Wenn das aber das Problem ist, auf das du dich versteifst, dann wirst du nicht verkaufen. Wenn du aber sagst, deine Vakanzzeit ist cool, da will ich gar nicht einmischen, aber das Problem XY ist ein anderes. Das sind ja diese Zusammenhänge in der HR, die erkennen viele Anbieter nicht. Ich sage dir ein Beispiel, alle gehen so von Fachkräftemangel, alle wollen sie Talente entdecken. Okay, Talente kann ich dir auch nicht zaubern. Also die Menschen schaffen einfach nicht mehr Kinder, als gerade geboren werden. Die brauchen halt ein paar Jahre. Ne? Okay, ich kann dir nicht die Fachkräfte bringen, aber ich habe dir ein Trainingstool gebracht, wie deine bestehenden Leute besser werden und performanter werden, damit du bessere Ergebnisse kriegst. Das ist nachdenkenswert. Dann kann man sagen, okay, leichtes Tool, mit dem alle besser in ihrem Job werden, repetitive Aufgaben vielleicht nicht mehr machen und bessere Performance kriegen. Okay. Du musst aber selber die Wertschöpfung verstehen. Du musst verstehen, in deiner Branche machst du Wertschöpfung plus X, wenn du Y investierst. So, wir haben dafür aber was anderes gefunden. Wir haben geschafft, mit einem 6-Monats-Tool, dass deine Performance 12% zunehmen wird. Performance in Output und Umsatz. Das kann man wiederum begreifen. Das heißt, du musst diese ganzen Mini-Problemchen alle verstehen in der HR und auch den Leuten, und das machen wir sehr häufig, dass wir dann sagen, du willst doch in der HR auch ernst genommen werden, du willst doch Gestalter sein. Dann hilf doch einfach mal mit, dass eure G&V sich verbessert oder dass eure Bilanz sich verbessert. Weil wir aber halt auch wirklich sehr, sehr viele Themen reinnehmen und das halt auch vorrechnen können. Und die meisten Anbieter in eurem Markt, die gehen halt ein punktuelles Problem an. Und punktuelle Probleme sind so Pflaster. Wollen wir eine Wunde schließen oder wollen wir dafür sorgen, dass der Körper an sich gesund wird? Das ist halt so eine Frage. Wenn du Pflaster verkaufen willst, verkaufst du aber auch Pflaster immer nur für ein paar hundert Euro oder für einen vierstelligen Betrag. Und du weißt selber, wenn ich dir garantiere, dass du 10 Jahre länger leben wirst, machst du dir keine Gedanken Geld. Wenn ich dir sage, immer Christoph, deine Kratzer werden heilen, denkst du dir, ja, wie oft habe ich einen Kratzer? Du musst schon dieses metaphorisch gesprochen, die komplette Gesundheit und die Longevity und so vielleicht mal betrachten, wenn du im Bereich fünfstellig oder drüber bist, was dein Pricing anbietet. Und dann verstehen es die Leute eigentlich schon.
Was du sagst, finde ich sehr wichtig, ne? Dieses Thema, verkaufe ich oder verstehe ich ein großes gesamtes Problem, also einen Veränderungsprozess, eine Transformation, die ich eben beispielsweise einfach die gelingen muss. Also ich hatte den Fall bei einem Kunden, der hat am Ende nicht gekauft. Da saß der Personalleiter und meinte zu mir, ey Chris, wenn diese Transformation jetzt nicht gelingt, dann gibt es uns nicht mehr. Das Thema war bekannt und trotzdem hat sich am Ende irgendein Geschäftsführer quergestellt und gesagt, ja, dann gibt es uns halt da nicht mehr.
Ich saß vor 3 Jahren auf diesem Stuhl hier und habe einen Workshop gemacht mit einer der größten Banken in Deutschland Auf der anderen Seite saßen, ich glaube, von Bandenseite 6 Menschen, unter anderem die Vorständin Personal. Und ich habe mit einem Unternehmen zusammen, was Dashboards baut, haben wir eine HR-Dashboard aufgebaut, was es zu dem Zeitpunkt in dieser Form nicht gab. Wir haben eine komplette Transparenz geschaffen, dass du wirklich jeder, der dieses Dashboard hatte, wie Netflix, Kachel Recruiting, drückst du drauf, geht neue Kachel auf, Recruiting, also wie viele Bewerber haben wir, wie viele sind im Step 1, 2, 3, wie viele sind abgesprungen, wie viele sind in der Pipeline, bla bla. Wir haben eine komplette Transparenz geschaffen mit 12 Kacheln, alle 12 verschiedenen Themen. Alle waren begeistert. Alle. Die Vorständin hat gesagt, wenn ich das mache, dann braucht man mich hier nicht mehr. Sie hat es nicht gekauft. Der Preis war lächerlich gering, sie hat es nicht gekauft. Alle wollten sie, sie hat es nicht gekauft.
Ja, ich glaube, das, was du gerade sagst, das spricht nochmal einen Punkt an, auf den ich gerade noch eingehen wollte. Das Thema, mit wem spreche ich eigentlich über welches Thema? Und üblicherweise ist es ja eher so, dass du sagst, hey, als Vorständin willst du genau diese Dinge haben. Wenn du dann mit den Mitarbeitern darüber sprichst, dann denken die eher, hey, shit, mein Job wird dann ja wegrationalisiert und überflüssig. Stellen die sich eher quer, dass du halt das richtige Problem oder das richtige Thema bei der richtigen Person einfach adressieren musst und auch unterschiedliche Personen einfach unterschiedlich im Vorfeld abholen musst. Ich würde sagen, die Frage, die für mich am Ende wirklich immer geholfen hat, waren eigentlich zwei Dinge. Das eine, alles in einen gemeinsamen Mutual Action Plan zu schreiben, gerade in dem Bereich super wichtig, wo du immer weißt, die Abteilung kann alleine oder wird alleine keine Entscheidung treffen, will nicht, sondern muss immer andere Leute einbeziehen. Das heißt, du musst dann den Kunden führen, an die Hand nehmen und sagen, und das sind die nächsten 3, 4 Schritte. Und die Frage, die ich gerade sagen wollte, die mir immer geholfen hat, wirklich, und dann wusstest du auch genau, auf welcher Höhe du gerade bist. Was passiert bei einer erfolgreichen Implementierung? Und welche KPIs verändern sich denn dann für dich? Und durch diese KPI-Frage kannst du jedes Thema irgendwie messbar machen. Und du weißt, wenn die Person sagt, oh, gar keine Ahnung, eigentlich habe ich keine KPIs. Okay, du bist wahrscheinlich nicht auf dem richtigen Level, mit dem du gerade sprichst, weil irgendwo gibt es jemanden, der an Zahlen gemessen wird. Und sei das eben Produktivität, sei das Happiness, sei das, I don't know,
Retention. Ist tatsächlich so, ne? Das ist aber auch so ein Exploring-Arbeit, ne? Muss erstmal herausfinden, spreche ich hier wirklich mit dem Richtigen? Also hätten wir mit dem CEO gesprochen, er hätte wahrscheinlich gekauft. Er hätte gesagt, ja geil, das will ich auch wissen, weil wir reden von einer der größten Banken und Personalkosten sind nun mal die größten Kosten. Wir hätten ja nicht dafür gesorgt, dass die Leute wegrationalisiert werden. Ganz im Gegenteil, wir hätten dafür gesorgt, dass die Leute verstanden werden. Und dass man dann sagen könnte, pass auf, jetzt wissen wir es, ne? Jetzt können wir Performance-Steuerung machen oder wir können Zahlen umschiften oder wir können viel bessere Budgetplanung machen. Diese Story weiterzudenken, geht nur an der richtigen Stelle mit der richtigen Person. Und das ist dann wiederum, das ist so mein Lieblingsthema dann, nicht jeder ist zum guten Vertriebler geboren. Nicht jeder kann alles verkaufen. Ne? Ich finde das mal lustig, wenn so Jungs und Mädels so erzählen, boah, ich habe meinen Bonus gemacht und sagt, dann guck mir das Produkt an. Produkte und nichts gegen Leute. Aber du kannst ein 19-Euro-Subscription-Modell nicht mit einem 5.000-Euro L&D-Produkt vergleichen. Du kannst kein Produkt, was ein Sales-Cycle von 2 Tagen hat, mit einem Sales-Cycle von 9 Monaten vergleichen. Du kannst kein Produkt, was eigentlich, ich sag mal, im Jahr 5-mal genutzt wird, weil es 9 Euro kostet, nicht mit einem Produkt vergleichen, was alleine schon 6 Monate Implementierung hat und danach noch 6 Monate Umsetzungsphase. Ne? Und der eine muss Tausende von Kunden haben, die kaufen, und der andere sagt, nee, ich muss eigentlich im Jahr nur 3 oder 4 neue finden, dann habe ich hier 500.000 Umsatz gemacht. Aber nicht jeder kann das. Ne? Du und ich können bestimmte Produkte verkaufen und bestimmte Produkte können wir einfach nicht verkaufen. Oder nicht so gut, ne? Weil einfach die Intensität von unseren Fähigkeiten, die wir haben, nicht 100% zu diesem Produkt passen kann. Und ein anderer hat gar nicht diese Ausdauer wie du vielleicht, dass der 6 Gespräche mit einem Kunden machen kann und sagt, nee, ich bin nicht der Beziehungstyp, ich bin der Schnell-Quick-Convincer. Ich komme, Subscription oder mit einem Trial oder mit einer Demo, 39 Euro. Das Risiko ist ja auch überschaubar. Jeder HRler würde für 49 Euro irgendwas kaufen, auch aus eigener Tasche. Da muss ja niemanden fragen. Dann sagt er immer, ich probiere das mal. Und wenn es nützt, sage ich meinem Chef, der soll es bezahlen. Und wenn es mir nichts nützt, dann habe ich 49 Euro versemmelt. Aber die 49.000 von Rhein-West HR, da muss er zum Chef und muss bitte, bitte sagen. Das dürfen wir echt nicht vergessen. Die Persönlichkeitsmerkmale und die Qualifikation in Kombination auch natürlich zum Markt und auch zum Produkt passen muss. Und da, wenn man das einmal versteht, dann macht man sich auch weniger Druck in der Geschichte. Dann wird's auch eine sehr, sehr angenehme Geschichte später. Und dann kann man auch sagen, nee, in die Branche gehe ich nicht. Ich gehe lieber in die andere, weil da funktioniere ich viel besser. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird's auch, glaube ich, relativ einfach.
Das ist auch, glaube ich, der Fehler, den viele Unternehmen machen, gerade junge Unternehmen, zu sagen, hey, guck mal, wir suchen jetzt den ersten Seller oder die ersten Seller, ne, wollen jetzt aufbauen. Lass uns mal gucken, guck mal hier, die waren bei, I don't know, Salesforce, Google, Obi erfolgreich. Die sind genau die richtigen jetzt für unser Unternehmen. Die haben in ihrem Leben noch kein Cold Call gemacht.
Die sind auch dran gewöhnt, alles alleine zu machen.
Okay, die haben im Leben noch keinen Hörer in die Hand genommen, weil halt ne, von SDRs alles kam und weil so die eben so einen Großteil der Dinge eben bekommen haben. Für mich auch ein Learning, ehrlicherweise, als ich bei Sparks rein bin, als allererster. Wie viel Arbeit links und rechts eigentlich noch auf dich zukommt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil sie vorher einfach von anderen gemacht wurde.
Ja, also auch so Fragen, ne? Wer ownt den Dealroom? Wer macht Eskalation? Wer entscheidet, wenn der Kunde eine Preisverhandlung hat oder eine Preisvorstellung, die du noch gar nicht drüber nachgedacht hast? Keine Ahnung, mit einer Anzahlung und später vielleicht noch mit einer Schlusszahlung oder sowas. Du hast vollkommen recht, ne? Bei Salesforce oder so, wie die alle heißen, da kommt es in den großen Trichter und zu dir kommt der ja schon filetiert, der Kunde. Ja, du bist ja dann nur noch der Closer oder du bist der Setter und mehr machst du ja nicht. Und bei Sparks oder bei vielen anderen kleineren oder jüngeren Unternehmen muss man ja alle selber machen. Den kompletten Value Stream, so lernst du natürlich. Aber andere sagen, ja gut, bei Salesforce verdiene ich aber auch, keine Ahnung, als SDR vielleicht 80.000 oder als Account Executive 140. Und bei jüngeren Unternehmen reden wir über Mindestlohn plus paar Euro vielleicht, ja, zumindest am Anfang. Und danach kannst du coole Geschichte werden. Also muss man auch mögen und muss man auch das Rückgrat haben, um da auch bestehen zu können.
Viel Freiheit, viel Flexibilität, viele Möglichkeit für, kommt aber auch immer mit einem gewissen Preis, logischerweise. Ich glaube, muss man sich immer klar machen. Ich glaube, ich meine, das ist ja im Endeffekt dein Thema, ne? Gerade wenn du dann, sagen wir mal, größere Unternehmen anguckst, wenn du die Kultur anguckst in Sales-Teams, wenn du dir anguckst, wie wird Performance gemessen, was ist mit auch, es ist eine andere Art von Druck. Also ich meine, wie viele Sales-Teams habe ich gesehen, da hast du einmal dein Ziel verpasst und dann hast du einen Performance-Improvement-Plan und aka nächsten Monat bist du eigentlich raus, wenn das nochmal passiert. Und
aber das ist auch dann wieder ein HR-Thema, ne? Wollen wir uns das antun, dass wir nach einem Performance-Improvement-Plan nur einen Monat Zeit geben? Ist dieser Improvement-Plan auch so geschaltet, dass du nach einem Monat dich verbessern kannst? Nee, nicht, ist er nicht, weil wir 9 von 10 immer danach rausschmeißen, dann ist unser Plan schlecht. Ne? Das ist ja unser Produkt dann, ne, das wir verkaufen, wo wir dann sagen, mach doch einen Improvement-Plan, der die Leute wirklich besser macht, ohne eine Belastung zu werden. Und auf der Sales-Seite macht man sich halt andere Gedanken, weil man da zahlengetrieben ist. Und man versucht eigentlich, mit Leute im Job kennenzulernen. Man holt sich dann große Namen oder kleine Namen, was auch immer, verlässt sich auf sie, ohne sie aus, um weiterzubilden und lernt dann im Rahmen der Zusammenarbeit, wie man eigentlich zusammen vibet. Und dann kann man viben, kann man nicht viben oder der Vertriebler sagt, hey, pass auf, der Markt sagt gerade aber, dass Feature A, B, C, D total schlecht sind und gar nicht gebraucht werden. Und dann sagen viele, ich baue das Produkt jetzt aber nicht, ich höre dem Markt nicht zu, dann musst du halt Leute finden, die unser Feature brauchen. Ja, aber das verkleinert dann wiederum deine Ziele und deine Potenziale. Diese Zusammenhänge, die faszinieren mich jedes Mal, weil jeder Parameter, der neu dazukommt oder geht, verändert halt die gesamte Struktur. Aus Unternehmersicht bin ich da vollkommen bei den Leuten, ne? Das manchmal kannst du halt auch nicht. Du musst halt alles auf eine Karte setzen und sagen, egal was rauskommt, ich bin darauf angewiesen, dass es funktioniert. Dann musst du aber auch diesen Umgang haben, den Leuten zu sagen, okay, das sind Sachen, die können wir beeinflussen, das sind Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Dann shiften wir jetzt einmal, das sehe ich immer, aber immer noch, weil irgendeiner um die Ecke kommt, der meint, dass er die Marktregeln verändern kann und schafft das dann trotzdem nicht.
Ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber ein Gedanke dazu, weil ich gerade den Call letzte Woche hatte, wie viele Unternehmen ich auch schon gesehen habe, aber dann auch präzise, ne, die noch nie mit dem Kunden in gewisser Weise gesprochen haben, um ein Problem zu haben, viel, viel Kohle in die Entwicklung von einem Produkt und Features zu reinstecken und keine Ahnung, ohne überhaupt zu wissen, ob sie ein Problem adressieren, was sich lohnt für jemanden zu lösen. Damit, wir machen mal das Beispiel HR-Beratung für alle. Du wirst genau wissen, für wen du der Sweet Spot bist, für wen du ein guter Fit bist und du wirst auch wissen, von wem du die Finger lässt. Genau, aber so auch das, ne, ist eben, wenn du Sales für alle machst, machst du halt Sales für niemanden. Aber ich glaube, das sind da schon auch Fehler, die man sehr, sehr häufig warnen, mit dem du auch niemandem, der dann eben reinkommt, einen Gefallen tust. Das zweite ist, Stichwort Performance Improvement, dann eben auch Kultur. Wenn du irgendwo reingehst, dass du jemand hat nach 3 Monaten noch nicht geliefert, dann stellst du fest, ja gut, dein Average Sales Cycle ist 5 Monate, wie soll es auch funktionieren?
So. Aber wenige machen sich darüber Gedanken.
Bitte?
Gedanken, ich kenne diesen Fall. Wir haben ein Robotikunternehmen beraten vor 2-3 Jahren. Aufstrebendes Unternehmen in Deutschland, werden zugeschüttet mit Funding und so weiter. Und dann wird uns erzählt, ja, wir brauchen so und so viel Closings und so weiter. Ich sage, ja, aber warte, also das, was du willst, ist eine Sache. Cool, verstehe ich. Ist dieses Ziel erreichbar bei euch? Dann werde ich erstmal angeguckt. Sage ich, gut. Wenn du sagst, wir haben eine Conversion von, keine Ahnung, jeder Dritte. So, jeder dritte Lead wird konvertiert in Kunden. Einfach mal ins Blaue gesprochen. Bei 9 hast du 3 Closings. Hast du 9 Leads, damit ich 3 Closings machen kann? Ja, weiß ich nicht. Ich sag, guck mal, ihr macht euch Gedanken über ein Ziel, von dem ihr nicht weiß, ob ihr die Ressourcen und die Infrastruktur dafür habt. Wenn du die Logistik nicht bereitstellen kannst und nicht beurteilen kannst, was mit diesem Input machbar ist, dann red doch mit mir nicht über Output. Wir können diesen Mitarbeiter suchen, wir können den coachen, was auch immer. Aber ich muss diesen Menschen aber sagen, am Ende wurde es jemand, der nichts mit der Branche zu tun hat, der tatsächlich auch den bestehenden Sales Cycle verkürzt hat mit weniger Leads. Aber wir mussten uns diese Infos holen. Das ist für mich dann immer wieder erschreckend, dass man halt wenig Ahnung von seinem eigenen Unternehmen hat. Und das ist dann halt so eine Sache, wo ich sage, das ist eine Stellschraube, an der du arbeitest. Und ein Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast vorhin, viele bauen am Markt vorbei. Das Beste, was du machen kannst, du kannst am Markt vorbeibauen, aber in dem Moment, wo einer nicht kauft, das ist bei uns goldene Regel, in dem Moment, wo ein Kunde sagt, will ich nicht, kaufe ich nicht, teuer, passt nicht, was auch immer, sagen wir immer, alles klar, das ist der letzte Anruf, aber nimm bitte noch einmal 90 Sekunden. Was ist dein größter Pain? Das ist die klassische Frage. Wie würdest du es gern gelöst haben? In welchem Zeitraum? Und was würdest du dafür bezahlen? Einfach jetzt aus der Hüfte geschossen. Und wir rufen dich an, wenn wir diesen Pain lösen können irgendwann. Und wenn das 20, 30 Mal passiert, dass uns die Leute den gleichen Pain nennen, dann bauen wir dafür ein Modul. Das machen wir immer. Und wenn es aber nur 3, 4 sind, dann sagen wir, okay, das lohnt sich für uns nicht. Aber wenn wir es 20 Mal bauen können und wir verdienen 20 mal 20.000 Euro damit, dann sind es 400.000. Dafür lohnt sich das, dass wir uns mal die Köpfe zusammenstecken. Aber das muss ich ja wollen. Ich muss ja fragen, ne, immer wieder und sagen, kannst du dich persönlich nehmen. Und dann kann ich trotzdem, wenn ich am Markt vorbei gebaut habe, wieder mich Richtung Markt bedienen. Aber das funktioniert nur, wenn ich den Teilnehmern dann zuhöre und nicht mir selber mich auf die Schulter klopfe und sage, ich habe ein geiles Feature, was keiner braucht.
Was für dich als Geschäftsführer natürlich ein Ticken leichter ist, als für jemanden, der Frontline Sales macht. Aber das Thema, was du ansprichst, ist, glaube ich, schon zu sagen, hey, dass man sich jeder Einzelne für sich, ne, mit jedem Deal, mit dem man spricht, eben einfach Notizen so aufbereitet, dass man darauf zurückgehen kann und sagt, hey, wenn was entwickelt wird, wenn was kommt, dass man eben dann eben ganz, ganz schnell weiß, hey, bei dem Competitor sind diese Kunden, bei dem dieses Feature war damals ein Grund, warum wir den Deal verloren haben. Dieser Pain ist ein Riesending gewesen. I don't know, und die anzugehen. Ich finde noch einen letzten Punkt, den du gesagt hast, sehr spannend gerade, ne? Und ich glaube, das ist so einer der typischen Fehler, der mich auch in diesem Markt, gerade wenn wir über SDRs und Pre-Sales reden, so, ne, ein bisschen irritiert. Auch im Sales habe ich ein Umfeld geschaffen, in dem jemand erfolgreich sein kann. Weil gerade SDRs, ne, die holst du dir schnell mal rein. Ja, die sollen einfach ihre Meetings legen. Aber in der Regel sind es Berufseinsteiger. Auch eine andere Diskussion, ob das Berufseinsteiger sein sollten. Aus meiner Sicht ein zweiseitiger Vertrag, der auch besagt, hey, ich gebe dir alles an die Hand, dass du in ein paar Jahren einfach ein erfolgreicher Sales Rep sein kannst in dieser einen Marktkategorie beispielsweise, beziehungsweise Dealgröße ist ja auch, was gesagt, was anderes, ob ich transactional 5K-Deals verkaufe oder 100K-Tickets. Aber das wird oft vernachlässigt und je weiter hoch wir gehen in den Positionen, desto mehr wird es vernachlässigt. Also für Sales Reps findest du immer noch ein bisschen Enablement, aber auch nicht so viel. Das wird oft so mit einem Sales-Kickoff irgendwie abgefrühstückt und dann gibt es ein bisschen was. Aber gerade Sales-Leadership, ich habe...
Ein ganz heißes Thema.
Ich weiß nicht, wie viele Leute ich gesprochen habe, so 90% wahrscheinlich der Leader, und ich war einer davon, die haben angefangen und die hatten kein Enablement an der Hand. So, die wurden da ins kalte Wasser geschmissen und dann...
Das ist so ein amerikanisiertes Ding, was in Amerika funktioniert, klappt hier nicht. Wir haben eine ganz andere Kultur. Also wir haben eine generell andere Kultur, wir haben eine andere Religionsauffassung und so weiter, wir haben andere Werte. Irgendwelche Jungs bei Insta schreiben dann, ich muss das machen, muss closen, bla bla bla. Ja, das kannst du raushauen, ne? Aber wie du sagst, Enablement fehlt, die Fähigkeiten fehlen. Du musst dir, also für jeden Zuhörer, der hier sagt, es hat mir nichts gefallen, ich habe kein Takeaway, also eins, das gebe ich hier mit. Also diese drei Fragen müsst ihr euch merken. Müsst ihr euch immer fragen, wenn ihr eine Position besetzt, egal ob Sales, Customer Success, was auch immer. Erste Frage ist, wen suche ich und was erwarte ich von dieser Person? Bedingungslos. Charakter, Persönlichkeit, Ziele, Revenue und so weiter. Wen suche ich und was erwarte ich als Ergebnis von dieser Person? Dann sagen wir mal, nach einem Jahr, was muss passieren, damit ich sage, das war ein geiles Hiring? Zweite Frage ist die wichtigste, scheitern alle. Biete ich alle Mittel, Ressourcen und das Know-how, damit meine Erwartung erfüllt werden kann? So, da scheitern die allermeisten.
Nee, können wir nicht. Wir haben die Leads nicht, deshalb suchen wir einen Kaltanrufer.
Ja, super. Kaltanrufer mit festen Zielen im Zeitraum von 24 Monaten definieren ist natürlich auch eine beschissene Sache. Wird nicht klappen. Aber das ist so eine Frage, da musst du dir Gedanken machen, was brauche ich denn dafür, dass dieses Ziel erreicht wird? Ist es Lead Gen? Ist es Development? Ist es Product Management? Welche Entscheidungsbefugnisse braucht dieser Mensch vielleicht an der Stelle, damit meine Hoffnung, meine Erwartung erfüllt werden kann? Dritte Frage, unter welchen Voraussetzungen passen wir wirklich zusammen? Ist es ein Culture Fit? Ist es ein Culture Add? Will ich jemanden, der unbequem ist? Will ich jemanden, der 50 kostet oder 80 kostet? Will ich jemanden, der keinen Bonus haben will und so weiter? Wenn du diese drei Fragen beantworten kannst, dann bist du schon mal riesenschum. Und dann hast du halt auch weniger Fluktuation, weil die ist leider nach meiner Wahrnehmung immer noch extrem hoch. Ganz besonders bei den SDRs, wie du sagst. Junge Leute, die keine Erfahrung haben, aber die Erwartungshaltung ist schon Professional oder Senior. Und dann gehen sie raus und dann kommen neue rein unter den gleich schlechten Bedingungen und dann sollen die es besser machen. Das funktioniert ja nicht.
Ist übrigens auch umgekehrt genauso. Wenn ich einen neuen Job suche, sollte ich mir wahrscheinlich genau die gleichen Fragen adaptieren und mir stellen, damit ich eben auch
absolut
genau in dem richtigen Umfeld lande. Und das geteilt mit der Frage, dass ich die Entscheidung zu gehen und die Entscheidung irgendwo hinzugehen trenne. Also warum will ich gehen, reflektiere und dann sage, was suche ich eigentlich als Neues. Ja, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt irgendwie noch 2-3 Minuten, bis wir beide wahrscheinlich nächste Meetings haben. Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, das würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Vergessen sicherlich nicht, wir könnten ganz viel mit auf den Weg geben. Ich würde mit auf den Weg geben tatsächlich, dass man sich viel mehr mit den Soft Skills der Leute beschäftigt. Einfach aus dem Grund, es gibt, also wir reden nicht über intro-extrovertierte Menschen, aber es gibt Menschen, die sind gut im Beziehungsaufbau. Diese Leute Customer Success reintun oder im langen Sales Cycle reintun, weil die Beziehungen gut pflegen können. Es gibt Leute, die sind sehr überzeugend, die vielleicht bei schnell drehenden, schnell verkaufbaren Sachen einsetzen, ja, im kurzen Cycle. Ich finde, dieser ganze Aspekt Soft Skills kommt sehr, sehr zu kurz. Hört sich immer kompliziert an, weil die Leute entscheiden aus dem Bauch heraus und sagen, ja, wie sollen wir das denn bewerten? Ich verspreche jedem, also das kostet dann auch nichts, ne? Also wenn man dann Call oder so aufsetzt, dann kann man euch ein paar Tipps an die Hand geben, ohne was zu chargen. Aber das ist, ihr müsst euch mal die Leute angucken und mal ganz ehrlich fragen, habe ich wirklich die richtigen Leute mit den richtigen Soft Skills an dem richtigen Job? Dann werdet ihr immer eine Überraschung finden und mit einer kleinen Umstellung seht ihr, dass sehr viele Knoten sich lösen. Ich glaube, das ist so ein guter Reminder, den man immer mitgeben kann. Der tut auch gut, ganz besonders jetzt zum Jahresanfang, wo die Energie noch frisch ist und die Batterien noch aufgeladen sind, kann man das, glaube ich, immer gerne gut mitgeben.
Mega. Tolga, wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Gerne LinkedIn, also wir sind LinkedIn und TikToker. Bei TikTok machen wir eher so Kandidateninformationen und sind so beratend für die Kandidaten tätig, Bewerber und teilen da ganz viele Infos, auch für die ganz, ganz jungen Leute. Aber unser Home-Turf ist und bleibt natürlich LinkedIn, da gerne folgen.
Gerne in den Podcast reinhören.
Ja, unbedingt.
Auch immer wieder spannend. Sehr, sehr cool. Tolga, dir vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten, links und rechts noch Stunden abbiegen und diskutieren. Aber ich glaube, sehr spannende, coole Folge, viele Insights mitgenommen. Insofern, ja, vielen lieben Dank an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Und danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.